Herzlich willkommen bei Das, heute mit Ilka Petersen.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Wir haben heute zu Gast eine Künstlerin, die ist Frontfrau von Jennifer Rostock und hat da so ein bisschen die deutsche Rockszene aufgemischt, kann man wirklich sagen. Und seit einigen Jahren ist sie solo unterwegs als Geneva. Die Songs aber weiter sehr direkt, auf jeden Fall mit einer Message. Das erste Album hieß Nackt und so heißt eben auch das Buch, das sie jetzt herausgebracht hat. Nackt, mein Leben zwischen den Zeilen. Herzlich willkommen, Jennifer Weist.
Hallo. Was schön, dass ich hier sein darf. Darf ich dich ganz kurz einmal berichtigen schon mal am Anfang?
Ja, oh Gott, was habe ich falsch
gemacht? Jen Iver heiße ich.
Jen Iver,
und als Solokünstlerin. Macht nichts, ist es ja auch schwierig.
Ist sie, oder?
Mit ja,
Dankeschön.
Deswegen, alles gut. Jen Iver.
Jen Iver. Okay, darauf kommen wir auch noch. Ja. Natürlich auf deine Musik. Ich wollte aber erst mal auf das Buch gehen, weil ich habe mich so gefragt, wenn man in so einer Live-Sendung sitzt, wie dieser hier. Mhm. Und das ist ein Buch, das geht wirklich ans Eingemachte. Du hast wirklich deine Seele da reingeschrieben. Es geht um Drogen, es geht um Missbrauch, es geht um sexualisierte Gewalt, es geht um eine Vergewaltigung, als du ein Kind warst. Also da so drüber zu sprechen in einer Live-Sendung, fällt dir das jetzt vorher so, wenn wir jetzt hier so sitzen, fällt dir das leicht oder schwer?
Ich habe mir diese Frage auch gestellt, als ich das Buch geschrieben habe, wie wird es wohl sein, wenn ich irgendwo sitze und dann darüber erzähle. Aber ich muss sagen, dass mir das Buch zu schreiben ganz, ganz viel Heilung gebracht hat. Mir selbst mit diesen Situationen, die ich als Kind und auch noch danach erleben musste. Genau, und deswegen finde ich es jetzt eher bereichernd, mit dir hier zu sitzen und darüber zu sprechen. Und ich finde, dass all diese Themen wie Machtmissbrauch, sexualisierte Gewalt gegen Kinder zu wenig Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bekommen. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, wenn ich über diese Themen sprechen kann.
Und gerade, dass dieses Schämen eben beim Täter bleibt und nicht bei der, wie bei dir jetzt, der es passiert ist. Ne? Das ist dir, glaube ich, auch ganz wichtig.
Richtig. Ich habe einfach viel zu lange geschwiegen und deswegen ist es
genau.
Gut, nicht mehr schweigen zu müssen.
Okay, also dann, wir gehen das gleich durch. Das Buch, es geht wirklich so ein bisschen ans Herz. Ich habe es ab und zu mal weggelegen müssen, weil mich das so berührt hat.
Jennifer Weist, eine angry woman, eine wütende Frau. Und noch so viel mehr. Ihre Texte, immer ein Ausdruck ihrer Haltung, provoziert, rebelliert, schon von Anfang an. Als Sängerin der Band Jennifer Rostock bekannt geworden, ein gemeinsamer Weg mit Schulfreund Joe Walter.
Sie war ja auf der Schule eine von den Coolen, ich war ja einer von den Strebern. Und,
wie du das immer so sagst.
Zusammen waren sie 11 Jahre erfolgreich im Musikbusiness. Eine Bandpause brachte Zeit und Raum. Für ihr Soloprojekt. Und für die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte.
Es haben so viele Übergriffigkeiten in meinem Leben stattgefunden, dass ich es gar nicht mehr zählen kann.
Ihr Blick zurück hat sie noch stärker gemacht. Wunderbar, wild, Weist. Jennifer Weist.
Schöner Beitrag, fand ich.
Eine bunte Reise.
Ne? Ja.
Ich würde auch ganz gern tatsächlich am Anfang schon zurückgehen in deine Biografie.
Gerne.
Na, auch wegen des Buches. Du bist aufgewachsen auf Usedom in Zinnowitz. Was sind da so deine vorherrschenden Erinnerungen an deine Kindheit dort?
Naja, also da müssten wir jetzt eigentlich schon gleich ins richtig Eingemachte einsteigen, weil ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viele gute Erinnerungen an meine Kindheit in Zinnowitz. Meine Mutter war alleinerziehend. Man hat sich von meinem Vater getrennt, weil der meine Mutter betrogen hat. Da war ich 5 Jahre alt, da ist er ausgezogen. Dann habe ich den eigentlich nicht mehr gesehen und bin eigentlich ohne Vater aufgewachsen. Meine Mutter hatte sehr viel Druck. Wir hatten sehr, sehr wenig Geld. Meine Mutter ist dann in eine Magersucht gefallen, war dann auch in der psychosomatischen Klinik. Ich war am glücklichsten eigentlich in dieser Zeit, wenn ich bei meinen Großeltern war, in Sonneberg, in Thüringen, wo ich eigentlich so wirklich die schöne Bilderbuch-Kindheit verbracht habe.
Eine Gaststätte, ne? Und genau. Das war so ein bisschen, ihr habt dann auch Sachen gepflanzt und so weiter. Ja. deine Mutter alleinerziehend. Wie alt warst du, als dein Vater ging? Fünf warst du?
Fünf, ja.
Hast du ihn danach denn irgendwie, hattet ihr irgendwie Kontakt oder gar nicht mehr?
Nee, gar nicht. Also ich habe ihn noch dreimal gesehen und das waren auch keine schönen Treffen und danach gab es nie wieder
Kontakt. War das nicht so, dass du irgendwie gedacht hast, so hallo, ich möchte noch mal mit dir reden und was läuft da falsch bei dir?
Ja, das denkt man schon am Anfang und dann irgendwann, wenn man merkt, dass kein Interesse da ist, dann schlägt das ganz schnell in Hass und Wut um und ich war sehr, sehr lange sehr, sehr wütend und heute ist er mir eigentlich egal, beziehungsweise ich denke, tja, du hast halt mich verpasst, wie ich aufgewachsen bin, weil ich kenne ihn ja nicht. Er kennt mich aber. Ne? Und deswegen ist es sein Verlust, nicht meiner.
Hast du dafür gesorgt, dass er das Buch kriegt?
Ja.
Ja? Okay. Wenn man deine Mutter, ne? Wenn man dann, also dein Vater keine Rolle spielte, dann hat man doch bestimmt ein besonders enges Verhältnis zu seiner Mama, oder? Die immer bei einem ist, also außer jetzt deinen Großeltern. Wie war das?
Ja, also wir waren schon sehr, sehr eng, wir waren schon so beste Freundinnen, bis ich in die Pubertät kam.
Okay, wie bei den meisten. Hat sie das gemacht? Du sagtest alleinerziehend, ihr hattet kein Geld, keine Unterstützung von deinem Vater. Wie hat sie das gemacht?
Sie hatte sehr viele Jobs. Also 3 bis 4 Niedriglohnjobs, wie du schon vorhin gesagt hast, komme aus Mecklenburg-Vorpommern von der Insel Usedom, da gab es jetzt auch nicht so viele Jobs. Meine Mutter konnte eigentlich nur Saisonarbeit machen und ja, da so hat sie uns versucht durchzubringen. Wir hatten aber sehr, sehr wenig Geld für eine sehr, sehr lange Zeit, meistens nur so 50 D-Mark im Monat für uns beide, für Essen und Trinken und was sonst noch so angefallen ist. Und deswegen konnte ich auch ganz, ganz viele Sachen nicht machen, an Schulunternehmungen nicht teilhaben. Ich konnte keine Hobbys ausüben.
Ja. Wie war das für dich in der Kindheit? Weil es war ja auch oft so, dass man dann, dass man so ein bisschen, wenn man mit einer alleinerziehenden Mutter aufwächst, dass man immer so ein bisschen das Kind so ein bisschen, man hatte immer so einen doofen Ruf, oder? Also so kenne ich das noch, dass man immer so ein bisschen, da ist der Vater nicht dabei und alle anderen hatten Bullabü-Familien sozusagen.
Ja, so war es Gott sei Dank nicht. Also es gab schon ein paar Familien in meiner Klasse, die jetzt auch nicht mehr zusammen waren. Ich fand viel, viel schlimmer, dass mein Vater danach mit einer Frau zusammengekommen ist und das Kind von dieser Frau auch bei mir mit in der Schule war. Und Kinder sind sehr, sehr gemein und die war früher auch sehr gemein zu mir. Das war so das Schlimmste eigentlich für mich früher. Mhm. Und ansonsten habe ich mich eigentlich, glaube ich, ganz gut bei meinen Freunden aufgehoben gefühlt.
Mit 13 war es dann aber so, dass du sagtest gerade, die Pubertät und so weiter, und es ging bei dir ja, also wirklich so los, dass du Vollgas gegeben hast.
Vollgas, oder? Absolut, ja. Mein erstes Piercing hatte ich mit 13, habe ich mir von einer Freundin stechen lassen, auf dem Jugendhausklo mit einer Kanüle aus der Apotheke. Danach habe ich mit diesem Piercing quasi mein erstes Tattoo bei meiner Mutter erpresst, habe gesagt, so, mache ich mir auch bei irgendeinem Hinterhof-Tätowierer oder du sagst, kannst du machen. So war ich halt, ne? Auf allen Partys schon gewesen, Alkohol getrunken, Drogen genommen.
Ja, und wahrscheinlich konnte sie auch nicht so viel sagen, ne? Weil sie ja nie da war.
Sie war nie da, richtig. Ja. Also sie konnte jetzt auch gar nicht kontrollieren, ob ich jetzt zu Hause bin oder nicht. Und sowas wie Hausarrest oder so, das hätte sie zwar sagen können, durchziehen, wäre aber nicht gegangen.
War das eigentlich, dass du mit 13 auch so viel ausprobiert hattest, auch Drogen, Alkohol und so weiter, weil du auch so ein bisschen was betäuben wolltest?
Na, ich sag mal so, es ist so ein bisschen, ich kenne sehr, sehr viele Leute, die auch aus Mecklenburg-Vorpommern kommen und die so ein bisschen so eine gleiche Historie haben. Das ist so ein bisschen die Tristesse, das ist so ein bisschen auch Ausweglosigkeit. Man sieht, wie es den Eltern finanziell geht. Man denkt, was habe ich für eine Zukunft? Ist auch so ein bisschen Abgelegenheiten. Also man konnte jetzt nicht irgendwie sehr, sehr viel machen, wenn man kein Auto hatte oder noch nicht mit dem Auto fahren konnte. Es ist so eine Mischung aus allem und auch so ein bisschen Langeweile natürlich auch.
Also ich kenne das auch vom Dorf, wenn nicht so viel da ist in dem Alter, ne, dann denkt man sich auch Dinge aus.
Ja.
Was aber auch in dem Alter ja, glaube ich, dazu kam, war dieser Flashback.
Richtig.
Das war, glaube ich, durch eine Freundin oder wie war das? Wie kam das dazu?
Eine gute Freundin von mir von damals hat mir von ihrer Vergewaltigung als Kind erzählt. Und dann sind bei mir auf einmal Bilder zurückgekommen, die ich bis dahin noch nicht wusste, dass es sie gibt. Mhm. Und dann ist mir auch ziemlich schnell klar geworden, woher das kommt, weil ich kannte diesen Mann aus meiner Erinnerung, auch die Wohnung, ich konnte mich daran erinnern und dann war mir ziemlich schnell klar, dass das passiert sein muss, aber ich habe das dann einfach weggeschoben und so wieder ins Unterbewusste geschoben und einfach verdrängt und so
weiter. Also waren das so einzelne Bilder oder war das dann so, wie kann man sich das vorstellen, ist das dann so, du weißt auf einmal wieder alles?
Nee, erst sind das einzelne Bilder und das geht dann immer weiter. Also dann war es mal wieder für ein paar Jahre Ruhe und dann erinnert man sich immer mal wieder an was. Muss aber auch sagen, dass ich mich bis heute nicht an alles erinnere. Mhm. Und immer nur so kleine Sinneswahrnehmungen habe, wie zum Beispiel im Buch so eine tickende Uhr, Raufasertapete. Ich weiß, was ich anhab, ich kann die Wohnung beschreiben und so weiter. Genau. Und ja, dann habe ich das sehr, sehr lange verdrängt. Und dann kam es, wie gesagt, der erst hoch, als sie mir davon erzählt hat. Und seitdem hat es mich auch nicht mehr losgelassen. Und ich bin sehr froh, dass ich in dem Buch darüber schreiben konnte, weil das alles so ein bisschen, diesen ganzen Verarbeitungsprozess eigentlich erst losgetreten hat. Also ich kann wirklich dann erst sagen, dass ich mit Anfang 30, Mitte 30 dann das erste Mal wirklich dieses ganze Thema in Angriff genommen habe, das zu bearbeiten.
Du warst ja auch erst 3 Jahre alt?
Nee, ich war älter, ich war 5.
Du warst 5, mhm. Okay, entschuldige. Mit 5, aber trotzdem, also es ist halt total klein. Hast du damals, oder als es dann wiederkam, auch durch deine Freundin mit deiner Mutter dann drüber sprechen können? Oder?
Ich habe nicht mit meiner Mutter drüber gesprochen, weil ich total Angst hatte, dass mir das Gleiche passiert wie meiner Freundin damals. Sie musste die Schule wechseln, weil das durch einen Zeitungsartikel rauskam und der Täter sich so hingestellt hat, als würde er verleumdet werden von den Mädels. Und die Zeitung hat das dann auch so hingestellt. Und dann war sie plötzlich die Täterin und nicht mehr das Opfer, obwohl sie 8 Jahre alt war zu diesem Zeitpunkt. Und die Familie hat dann das Haus verkauft und die sind weggezogen. Und so ist sie nach Zinnowitz gekommen, musste alles zurücklassen, ihre SchulkameradInnen, ihre FreundInnen. Und mir war klar, wenn ich das jetzt meiner Mutter sage, dann wird mir das Gleiche passieren. Und deswegen habe ich geschwiegen. Mhm.
Ja, oft dauert es eben sehr, sehr lange, bis Betroffene offen über ihre Erfahrungen sprechen können. Und manchmal gibt es aber trotzdem Hinweise an die Erwachsenen. Gerade vielleicht auch, wenn man mit Kindern arbeitet, ist es da natürlich umso wichtiger, auch zu wissen, wie man dann reagiert oder vielleicht auch so Verhaltensmuster deutet. Stefanie Kühne war bei einer Fortbildung in Hamburg-Niendorf dabei.
Ein Kind pro Schulklasse könnte Opfer sexueller Gewalt sein. So eine grobe Schätzung des Unbegreiflichen, was viele Kinder durchmachen. Genaue Zahlen gibt es nicht, nur die Kriminalstatistik. Und dass die Dunkelziffer weit höher ist, ist klar. Doch was machen Bezugspersonen, wenn sie einen Verdacht haben? Das lernen diese Auszubildenden heute bei einer Fortbildung. Zunächst Selbstoffenbarung. Die Teilnehmenden sollen sagen, welche Verhaltensweisen sie in Krisen von sich selbst kennen.
Ja, ich habe den sozialen Rückzug gewählt, weil ich das von mir selber kenne, dass wenn es mir nicht so gut geht, ich da nicht unbedingt mit Leuten spreche, sondern mich dann einfach einigle. Ja.
Ich habe selbstverletzendes Verhalten gewählt, weil ich ja selbst lange viel damit zu tun hatte.
Alle hier sind angehende ErzieherInnen oder sozialpädagogische AssistentInnen. Sie sollen herausarbeiten, welche dieser Verhaltensweisen Anzeichen für sexualisierte Gewalt sein könnten.
Es geht darum, das mitzudenken und das einfach auch mit auf dem Zettel zu haben, auf dem Inneren, dass es das nicht so selten gibt, ohne nun alles, was passiert, als ja, Auswirkungen von sexualisierter Gewalt sehen zu müssen.
Fortbildungen wie diese gehören zum Angebot der Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt Dolle Derns. Frauen und Mädchen zwischen 13 und 27 können sich hier Hilfe holen oder Familienmitglieder und Freunde.
Erstmal, dass sie da sind, ist total gut, dass sie es ernst nehmen, dass sie respektvoll damit umgehen.
Urte arbeitet hier schon seit fast 30 Jahren. Die Nachfrage sei in letzter Zeit mehr geworden, auch weil es nicht mehr tabu ist, über sexualisierte Gewalt zu sprechen.
Es ist mir eine Herzensangelegenheit. Nicht zuletzt auch, weil auch ich von sexualisierter Gewalt in meiner Kindheit betroffen bin. Das, glaube ich, schon ist auch eine Ressource hier in der Arbeit tatsächlich. Also so eine Idee davon zu haben, wie sich das anfühlt, Übergriffe zu erleben.
Hanna wird manchmal zurück zum Workshop. Hier sollen die Teilnehmenden jetzt in Kleingruppen einen Verdachtsfall aufarbeiten.
Beim Aufräumen erzählt die Marie, dass Hanna gestern in der Kuschelecke wollte, dass Marie sich die Unterhose auszieht, damit Hannah ihren Finger an Maries Mumu stecken kann.
Ich empfinde einen Handlungsdrang auf jeden Fall.
Darauf würde ich dann irgendwie erstmal am nächsten Tag oder so, erstmal mit Hannah reden.
Die Azubis sind fast alle fertig mit ihrer Ausbildung. Das Seminar ist freiwillig. Die Mitmachenden müssen sogar einen kleinen Beitrag für die Teilnahme zahlen.
Wir lernen in der Ausbildung über sexuelle Entwicklung bei Kindern, aber eben über wirklich das Thema sexualisierte Gewalt, die ja nun mal irgendwie sehr viel vorkommt, wird nur sehr wenig aufgeklärt. Genau, und da einfach irgendwie der Antrieb, es besser zu machen, selber keine Grenzen zu überschreiten, für meine Grenzen einzustehen und eben auch für die Grenzen der Kinder einstehen zu können.
In der Nachbesprechung ist den Expertinnen vor allem ein Rat wichtig.
Ruhe bewahren ist total wichtig. Wirklich, wirklich keinen Schritt übers Knie gebrochen, schnell, schnell. Das schafft neue Katastrophen oder bringt in der Regel keine Lösung oder keine Hilfe für das Kind.
Und die Bedürfnisse des Opfers stehen bei den Dollen Derns immer im Mittelpunkt.
Ja, du hast darüber auch einen Song geschrieben, Seebrücke. Bist auch wegen deiner Musik schnell nach Berlin, direkt nach dem Abitur. War das wegen der Musik oder hatte das auch andere Gründe?
Nee, das war wegen der Musik, ja. Also es gibt ja so Hauptstädte für Musik und das ist Berlin, München, Hamburg noch.
Okay, also da war das eher deshalb. Nicht irgendwer, du gesagt hast, Mecklenburg-Vorpommern, ich muss jetzt oder Usedom.
Nee, ich wollte auch gerne anderes. Weg auf jeden Fall. Wollte auch gerne eine Großstadt, da ist das mit der Musik auf jeden Fall sehr gelegen gekommen.
Und da bist du ja zusammen mit deinem Kindergartenfreund.
Ja, richtig, wir kennen uns aus dem Kindergarten.
Weil das ist auch so eine schöne Geschichte. Du hast ja diese Musik für dich entdeckt in so einem All-Inclusive-Hotel. Ja. Das kennt glaube ich, jeder, der irgendwie im Urlaub ist, dass dann die
mit
Kinder
Kindern
so eine Show machen.
Genau.
Was hat das mit dir gemacht?
Ja, ich habe dann gemerkt, Bühne ist mein Ding auf jeden Fall. Ich mag das, von Leuten angeguckt zu werden und da irgendwie eine Show zu machen. Schon als ich 5, 6 Jahre alt war, habe ich mich immer besonders gekleidet und habe dann irgendwelche Sketche aufgeführt bei meinen Großeltern und bei meiner Mama. Also das war schon immer mein Ding.
Also dieses Frontfrau-Ding auch, ne? Weil das kam ja dann.
Ja.
Ihr seid nach Berlin, ihr habt da einen Musikmanager kennengelernt, der euch den richtigen Leuten vorgestellt hat, auch die Band so ein bisschen organisiert hat. Wie war
das? Sagen wir mal, wir haben jemanden kennengelernt.
Jemanden.
Weil Manager war das nicht. Und der hat uns so ein bisschen genau in die Musikszene eingeführt, hat uns Musiker bekannt gemacht, die dann auch ein Teil von Jennifer Rostock geworden sind. Genau, und hat uns ein bisschen Labels vorgestellt, Verlagen und so weiter. Und dann ging das dann langsam los und wir haben Songs geschrieben und aufgenommen.
Aber das war auch, weil du gerade auch so reagiert hast, das war nicht unser Manager, das war ja auch der... Also wir haben ja gerade über diese Gewalt gesprochen und dann setzt die sich fort in Berlin. Ne? Also es war ja auch kein normales Verhältnis zwischen euch. Wie war das mit ihm?
Ja, das ging schon ganz am Anfang eigentlich los, dass es übergriffige Situationen gegeben hat. Er ist körperlich übergriffig. Er hat mich nämlich geküsst in einer Situation, einfach ohne zu fragen und auch ohne, dass ich das wollte. Er hat mich öfter angefasst, versucht anzufassen, hat mich noch mehrere Male geküsst, auch in der Öffentlichkeit. Und als ich ihm dann ganz klar eine Ansage gemacht habe, wurde es eigentlich nur noch schlimmer und er hat so erst probiert, Joe und mich gegeneinander auszuspielen und uns auseinanderzubringen. Hat dann versucht, unser zweites Album zu stoppen, weil er von uns darauf keine Credits bekommen konnte, weil wir dachten, dass das auf jeden Fall nicht der Wahrheit entspricht, dass er Credits verdient. Mhm. Und ja, so setzte sich das eigentlich fort. Es war 3 Jahre im Prinzip, könnte man das als Machtmissbrauch bezeichnen oder würde ich es als Machtmissbrauch bezeichnen, bis wir uns endlich von ihm lösen konnten durch unsere damalige Plattenfirma.
Und auch, weil ihr so eine gute Freundschaft hattet, du und Joe?
Ja, auf jeden Fall. Also uns hat das nicht geschadet. Wir haben auch ganz lange gar nicht darüber gesprochen, was er überhaupt mir angetan hat. Ich habe es ihm ganz lange nicht gesagt, weil ich dachte, wenn ich das Joe sage, wird er sagen, wir müssen hier sofort weg. Und ich wollte uns unsere Chancen auf den Plattenvertrag nicht versauen. Und deswegen habe ich auch ganz lange nichts zu ihm gesagt. Irgendwann haben wir uns ausgesprochen und seitdem haben wir uns auch nie wieder gestritten.
Und ihr seid euch immer noch sehr nah, wie auch das zeigt, was wir für dich vorbereitet haben. Mhm.
Hello, hello, hello. It's me, Joe. Ja, Überraschung. Ich melde mich hier, um noch mal kurz zurückzuschauen, denn wir sind ja damals in dieses Musikding zusammen gestartet, in dieses Business mit all seinen Höhen und Tiefen, haben aber auch so viel erlebt, was ja, an das ich mich einfach saugern zurückerinnere und ein paar Sachen, an die ich mich saugern erinnern würde, aber wir haben die Sache mit dem Rockstar-Lifestyle ja so ein bisschen ernst genommen eine Zeit lang und ich finde es sauschön, dass wir uns nie auseinandergelebt haben, dass wir bis heute unsere Wege begleiten, wohin sie auch führen. Dein Buch habe ich gelesen, ich war mega beeindruckt, nicht nur weil es mal wieder gezeigt hat, dass du Sachen, die du anpacken willst, einfach anpackst, sondern weil es um Haltung geht und um die Werte, die dir wichtig sind und wie die auch verknüpft sind mit deiner Biografie. Und ja, danke, dass du dich Tag für Tag stark machst für mehr Gerechtigkeit, für mehr Toleranz und ja, einfach für eine bessere Welt. Danke.
Der Joe, den habe ich so lieb. Ich habe mir schon gedacht, irgendwer wird doch mir heute noch ein kleines Videochen machen. Ich war doch schon mal hier, da ist das auch passiert. Oh, da freue ich mich. Dankeschön, Joe, vielen Dank. Das war ganz süß.
Ja, also ich meine, ihr kennt euch so lange, ihr wart in der Schülerband zusammen. Im Grunde hat er ja auch dafür gesorgt, dass ihr überhaupt zusammengearbeitet habt.
Ja, auf jeden Fall, weil er mich angesprochen hat auf so einem Volksfest und gesagt hat, ey, du hast total geil gesungen, möchtest du die Sängerin von No Fame werden? Und da konnte ich nicht Nein sagen, alleine schon wegen dem geilen Namen. Und genau, er ist schuld quasi, dass ich jetzt so in der Musikbranche gelandet bin, könnte man schon sagen.
Und wenn er so erzählt, ihr habt das Rockleben so richtig ausgelebt,
was er mehr als ich. Das muss man mal sagen. Aber ich auch schon. Da gibt es, glaube ich, noch Videos, die jetzt das Gegenteil belegen würden. Ja, da war sehr viel Alkohol im Spiel in den ersten Jahren und ich kann mich an sehr, sehr viele Auftritte nicht mehr erinnern. Das stimmt schon genauso, wie er es gesagt hat.
Sag mal, diese Auftritte, die waren ja immer sehr speziell, ne? Also die waren bekannt. Ich meine, nicht ohne Grund sind viele zum Festival und wollten euch unbedingt sehen.
Ja.
Vielleicht beschreibst du mal, wie ihr so, was euch wichtig war auf der Bühne und
Spaß zu haben. Also ehrlich gesagt, das war immer unser Credo Nummer eins. Wir wollen selber Spaß haben auf der Bühne. Wenn wir Spaß haben, dann hat auch das Publikum Spaß. Und damit wir Spaß hatten, da haben wir uns auf jeden Fall mal gut abgefüllt, haben auch das Publikum abgefüllt, wenn es alt genug war, und haben einfach sehr, sehr viele Publikumsaktionen gemacht, das kann man schon sagen. Und das hat sich auch alles immer so entwickelt. Also ich habe vorher nie was geplant. Ich habe immer irgendjemanden gesehen oder irgendjemand hat was gesagt und dann bin ich darauf eingegangen. Und das hat quasi unsere Bühnenshow ausgemacht, dass einfach so viel Spontanität da mit dabei war.
Wobei da ja auch viele Sachen bei waren, die echt so ein bisschen auch unter die Gürtellinie gingen. Mhm. Also wenn du von Aktion sprichst, da war ja auch mit Fesseln und Anfassen und so weiter. Also was du ja auch sagst, was du bereust.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt immer rückschauend auf sein Leben Sachen, die man so nicht nochmal machen würde. Und das ist auf jeden Fall so eine Sache. Ich würde jetzt nicht mehr so übergriffig sein auf der Bühne und ohne jemanden zu fragen, ihn berühren oder Schnaps von ihm trinken und so weiter und so fort. Also, aber ich denke, das ist so ein ganz normaler Prozess. Man setzt sich mit sich auseinander, seiner Umwelt und merkt dann irgendwann, okay, das war vielleicht nicht in Ordnung. Und ich finde, wir können da alle draus lernen, indem wir das halt einfach erstmal realisieren und dann zugeben, drüber sprechen und so weiter. Und deswegen habe ich auch in meinem Buch darüber gesprochen.
Und du hast vor allem vor einigen Jahren dein Solo-Album dann ja auch rausgebracht, weil Jennifer Rostock, ihr macht Pause seit 2018 und jetzt bist du solo unterwegs und das wollen wir natürlich auch mal hören. Angry Woman.
Wir sind nicht zu sensibel, zu empfindlich, wir sind wütend. Wir sind nicht menstruierend und hysterisch, wir sind wütend. Wir sind nicht zickig oder schlecht erzogen, wir sind wütend. Wir sind nicht impulsiv und ungefleckt, wir sind wütend. Niemand mag angry women. Pretty tiny, salty, manly women. Wir sind der Riss im Fundament, der Fehler im System. Wir haben Bock zu streiten und ihr habt jetzt ein Problem.
So heißt auch das Album, was rauskommt im
Das
Oktober,
nächste
ne?
Album, was rauskommen wird am 10.10. heißt auch Angry Woman. Genau,
so. Warum so böse?
Warum so böse? Ja, eine Angry Woman ist ja eine Frau, die ihren Ärger, ihre Wut, ihren Frust ausdrückt gegen ein unterdrückendes System, gegen Ungleichbehandlung, Ungleichberechtigung und was aber immer so ein bisschen abgetan wird, ne, als etwas anderes, als menstruierend, als ach, die ist ungefickt, ach, die
übertreibt und so weiter. Oh, Entschuldigung, aber ach, das habt ihr ja auch in dem Song jetzt gar nicht weggepiept. Also genau, und ja, das, wir sind aber wütend. Das ist das, was wir sind. Und ich möchte dem Ausdruck verleihen und eben darauf hinweisen, was es alles noch in unserer Gesellschaft zu tun gibt.
Das ist, ja, eigentlich, das ist, eine
ist
gute,
viel.
Ja.
Warum sind die Frauen da in der Opferrolle? Also warum dauert es so lange, bis sie sich gewehrt haben?
Ja, weil uns das System vorlebt, was passiert mit Frauen, die sagen, was ihnen passiert ist. Es passiert ja nichts. Es passiert nichts. Wir haben MeToo gehabt. Hat sich jetzt irgendwas geändert? Nein. Gibt es irgendwelche Konsequenzen für Täter? Nein. Sind alle, die in der Musikindustrie bis jetzt accused wurden, immer noch da, wo sie jetzt sind? Ja. Es passiert absolut gar nichts. Und das ist das, was wir Frauen eben wissen. Und dann überlegen wir uns ganz genau, ob wir dem uns aussetzen, wenn wir damit rausgehen und sagen, ich habe das erlebt. Dann kommt der ganze Hass, dann kommen die ganzen Kommentare, die Leute stürzen sich auf dich. Und man hat 2 Jahre Stress, muss alles immer wieder vor sich hin beten. Und für was? Meistens für gar nichts. Hm. Und das ist das Problem.
Das ist auch die Frage, ob das dann, ja genau, ob das dann, in dem, wenn du merkst, es tut sich nichts, das ist ja dann das.
Ja, das ist genau das Problem, warum einfach nichts mehr gesagt wird. Und wie gesagt, dieses Hassobjekt Nummer 1 zu sein und dann sich den Hass aufzuhalsen von den ganzen Fans zum Beispiel, von Leuten, ne, wenn es jetzt zum Beispiel Künstler betrifft. Ich gender hier nicht, weil es sind ja nur 80% Männer.
Ja, okay. Und das ist wirklich, also wenn du jetzt einen anderen Kollegen, einen anderen Künstler, wenn du den benennst, meinst du?
Das zum Beispiel, ja. Wenn, generell, wenn man Leute benennt, dann muss man damit rechnen, dass andere auf einen zukommen und sagen, das stimmt nicht und wenn du das weiterhin sagst, dann und so weiter. Also man wird ja dann auch bedroht, man wird beschimpft.
Hattest du das?
Ich in meinem Fall nicht, weil ich ja den Namen nicht genannt habe, aber sehr viele meiner Kolleginnen würden das zum Beispiel jetzt nicht mehr tun, wenn sie in der Zeit zurückgehen könnten. Sie würden das dann so nicht mehr benennen, weil sie mehr als Stress haben sie daraus nicht mitgenommen. Und es ist wirklich einfach gar nichts passiert. Und ob es jetzt Künstler sind oder halt auch Leute in Entscheidungspositionen, ne, Verlage, Plattenfirmen, you name it, die sind alle noch genau da, wo sie vor den Vorwürfen waren.
Du bist ja eine, die auch sagt, ich will was verändern oder ich verändere was, ja schon über viele, viele Jahre. Wie machst du das jetzt? Also wie genau, um diese Missstände irgendwie zu verändern? Also was machst du, um Frauen zu unterstützen?
Also gerade was Machtmissbrauch in der Musikindustrie anbelangt, da bin ich selber noch auf der Suche, wie das irgendwie, wie wir das hinkriegen können, außer darüber zu reden. Aber ich finde halt auch nicht, dass wir ständig in dieser Position sein sollten, immer wieder darüber zu reden und immer wieder unsere Trauma hervorzubringen, damit andere verstehen, was das Problem ist. Ich finde eher, dass Täter viel mehr sprechen müssten, sich eingestehen müssten, was sie gemacht haben und darüber reden sollten. Aber was ich mache für mehr Gleichberechtigung in der Musikindustrie, ist jetzt zum Beispiel keine Cis-Männer mehr anzustellen.
Also Cis-Männer ist, also wenn ein Cis Mann...
Mit einem Mann, der mit dem Geschlecht Mann auch geboren wurde. Genau. Und genau.
Und was du ja auch machst, ist mit Jen Ivar, dass du eben Musik hast, die auch aufrütteln soll. Und du hast ja einen alten Song, in Anführungsstrichen, geschnappt von Lucy Lettrick von, was war das, 96, glaube ich?
Ja, oder 94 sogar.
94, weil ich ein Mädchen bin und heißt Mädchen, Mädchen. Wir hören mal rein.
Hand aufs Glas, wenn ich feiern geh, weil ich ein Mädchen bin, Mädchen bin. Pass ich immer auf, ist ja kein Problem, ist ja mein Problem. Hand am Arsch, wenn ich feiern geh, weil ich ein Mädchen bin, Mädchen bin. Bin ja selber schuld, wenn ich mich beweg, wie ich mich beweg. Weil ich ein Mädchen bin, Mädchen bin. Weil ich ein Mädchen bin, Mädchen bin.
Lucy van Ork, wie kam das dazu, dass ihr beiden zusammengearbeitet habt?
Ja, also ich bin ja mit dem Song Mädchen damals, habe ich meinen ersten Bühnenauftritt gehabt in diesem All-Inclusive-Club. Und dann war klar, als ich angefangen habe, für mein erstes Album zu schreiben, dass ich auf jeden Fall so ein Remake von diesem Song machen möchte, weil der mich schon so lange begleitet. Und dann dachte ich, wie schön wäre es eigentlich, wenn Lucy jetzt noch bei diesem Remake dabei wäre. Dann habe ich sie gefragt, wir haben telefoniert und wir haben einfach gleich mal 2 Stunden telefoniert und festgestellt, wie viele Parallelen wir haben. Wir haben sofort über sehr viele feministische Aspekte gesprochen.
Das war ja auch 94 bei ihr ja auch. Ne? Das war ja auch ein Ding damals, absolut. Darf man nicht vergessen. Weil, ne, so und diese Selbstbestimmtheit.
Ja, und sie ist zum Beispiel auch Produzentin, hat mir dann auch erzählt, dass sie damals unter einem Pseudonym gearbeitet hat, weil es halt einfach sonst wäre sie links liegen gelassen und nicht gebucht
Anfang der
worden.
90er, ja, ja.
Also von daher, da war schon noch einiges mehr
los. Sag mal, viele fragen sich vielleicht, warum dieses Bild hier steht, weil das hatten wir ganz am Anfang, ne?
Ja.
Vulva.
Ja, meine Vivi. Das ich sage mal Vivi liebevoll.
Vivi, weil es sich schöner anhört?
Ja, ist doch schön, so eine Vivi.
Ja, vor allem schön gemacht, also, aber auch ein bisschen dornig, ne?
Ja, ein bisschen dornig.
Also
ja,
Vorsicht.
Genau. Ja, also ne, das ist aus meiner Angry Woman-Reihe. Ich habe Vivis gemalt und auch Angry Woman, also wütende Frauen. Und ja, genau, also die Frauen sind quasi eingeschlossen durch die Gesellschaft in diesem Rahmen abgebildet. Ja, aber sie finden einen Weg nach draußen.
Das finde ich so toll, weil du hast so viele Sachen, wie du dich ausdrückst. Ne? Also ob es die Kunst ist, ob es Gesang ist, ob es auch dein Outfit ist und deine Tattoos, die ja auch eine Geschichte erzählen. Das hatten wir ja auch schon in einem Beitrag. Bei Anna-Katharina hat das Tattoo noch eine andere deutliche Botschaft. Sie lebt nämlich seit 15 Jahren mit einem Spenderherz und setzt jetzt gemeinsam mit ihrem Mann ein dauerhaftes Zeichen dafür. Sabrina Pfeiffer war dabei.
Ein Tattoo mit Symbolkraft. Geometrische Formen, darin versteckt O und D für Organ Donor, zu Deutsch Organspender. Ein Zeichen, das Anna-Katharina Wagener heute bewusst setzen will.
Ich bin mit einem angeborenen Herzfehler zur Welt gekommen. Es gab 2 einschneidende Momente eigentlich in meinem Leben. So der erste Moment war, wo mir gesagt wurde, ich brauche ein neues Herz. Ich war 17 Jahre. Und der zweite Moment war, als nach 6 Wochen Wartezeit im Krankenhaus mir gesagt wurde, dass ich noch 4 Stunden Zeit habe, mich zu entscheiden, ob ich mir ein Kunstherz einsetzen lasse oder nicht.
Die Wahlhamburgerin verarbeitet diese traumatischen Erlebnisse in Tagebüchern und schreibt aktuell ein Buch.
Hab's aus Erzählung, dass in dem Moment, wo ich in den OP-Saal geschoben worden bin, um das Kunstherz eingesetzt zu bekommen, hat mein Herz aufgehört zu schlagen. Also es war wirklich in letzter Minute.
Die OP verläuft erfolgreich. Doch nur 5 Monate später hat sie eine lebensbedrohliche Blutvergiftung und ihre rechte Herzkammer versagt. Sie wartet wieder auf ein neues Herz.
Ich war total erleichtert, ehrlich gesagt, weil ich wollte nicht an dieser Maschine leben, weil das war viel schlimmer für die Psyche als ein neues Herz. Und ich habe gesagt, gut, wenn ich jetzt sterbe, dann sterbe ich.
Sie steht bei Eurotransplant ganz oben auf der Liste und erhält 3 Wochen später ein Spenderherz. Das ist 15 Jahre her. Heute, mit 33, weiß sie, die eigentliche Herausforderung kam erst nach der OP.
Ich hatte tierische Angst, dass mir das direkt wieder genommen wird. Man achtet auf jeden Herzschlag, ob es regelmäßig schlägt. Das heißt, die erste Zeit hatte ich panische Angst, dass man einen Infekt kriegt, eine Abstoßung kriegt.
Im Schnitt hält ein Spenderherz 10 bis 15 Jahre. Anna-Katharina lebt heutzutage im Moment.
Ganz lange war das Thema, wie lebe ich mein Leben eigentlich so erfüllt wie möglich? Studiere ich überhaupt? Will ich die Jahre, die ich habe, mit Studium verbringen? Oder mit irgendwas anderem vielleicht, was mehr Spaß macht im Leben? Habe ich überhaupt eine Zukunft? Habe ich Familie irgendwann? Und natürlich ist der Gedanke da, wie lange noch? Ne? Und, aber letztendlich, ja, man versucht es einfach zu genießen und irgendwie zu leben.
Ein Jahr nach der Transplantation lernt die studierte Psychologin ihren Ehemann Max kennen. Er geht anders mit dem Thema um.
Man kann ja selbst auch morgen nicht mehr da sein. Und deswegen dieses Damoklesschwert, dass sie transplantiert ist und vielleicht früher sterben kann, lasse ich persönlich dann nicht so sehr an mich ran. Und vielleicht ist es auch Verdrängung.
Gemeinsam wollen beide heute ein dauerhaftes Zeichen setzen mit dem Organspende-Tattoo. Eine Initiative des Vereins Junge Helden für sichtbare Bereitschaft zur Organspende.
Ach, allgemein hoffe ich mir, dass das ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt, dass Leute mich darauf ansprechen, dass man so ein bisschen in die Diskussion kommt.
Denn aktuell warten hierzulande rund 8.300 Menschen auf ein lebenswichtiges Spenderorgan. Doch im vergangenen Jahr standen nur etwa 3.300 Organe von Verstorbenen zur Verfügung.
So dieser Aberglaube, ne? Ja. Also so, ich fülle das aus und dann habe ich bestimmt morgen einen Unfall. Ich finde das davon auch null unterschätzen. Ne? Also ich finde es eben schwierig zu sagen, sei doch mal Organspender, weil Ja, ja, es ist eben nicht so einfach. Man denkt ja immer, es betrifft einen sowieso nie, niemals im Leben, bis es einen dann irgendwann mal wirklich betrifft.
Die Entscheidung über eine Organspende liegt dann oft bei den Angehörigen. Doch was wollte der oder die Verstorbene selbst? Das Tattoo ist zwar rechtlich nicht bindend, aber ein unübersehbares Statement.
Kennst du, oder?
Ja, also es ist ein Bekannter von mir, der das macht, lustigerweise. Und der ist zusammen mit einer Musikerkollegin von mir.
Ach, siehst du, ja.
Die Welt ist klein. Die Welt ist klein.
Und dich kann man treffen am, wenn ich es richtig im Kopf habe, 4.11., 5.11. Hannover ist dabei, Hamburg ist dabei. Dein Album dann im Oktober,
genau.
Angry Woman.
Angry Woman und die dazugehörige Tour, wie du sagtest, im November. Ich hoffe, da ist was dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt.
Ich freue mich auch, wenn Sie morgen wieder einschalten. Da ist Moderatorin Mareile Höppner nämlich bei uns, die sich übrigens auch für Frauen engagiert. Auch werden wir darüber sprechen. So, wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank vor allem an dich.
Dankeschön. Für deine Offenheit. Vielen Dank an dich auch für die Einladung. Vielen Dank.
Sehr schön.